NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Flüchtlingsansturm auf Lampedusa. Mehr als 5000 Menschen haben sich in den letzten Tagen in Tunesien eingeschifft. Dazu auch der Kommentar. Ägypten sucht den Weg in die Normalität nach dem Rücktritt Mubaraks. Gesundheitsminister Rösler will pflegende Angehörige besser stellen. Hartz-IV-Verhandlungen laufen wieder und Umweltminister Röttgen nimmt Stellung zu Atomendlager in Gorleben. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Über 5000 Flüchtlinge sind in den letzten 5 Tagen auf Lampedusa gelandet. Etwa so viele, wie die nur 20 Quadratkilometer große Insel Einwohner hat. Gut die Hälfte der Flüchtlinge wurde bereits nach Sizilien oder aufs italienische Festland verlegt. Trotzdem rief die italienische Regierung am Wochenende den humanitären Notstand aus. Heute hat sich die Lage etwas entspannt, aber das Flüchtlingsproblem hat sich damit natürlich nicht erledigt. Aus Rom berichtet Daniela Stahl.
Der ganz große Notstand ist erst einmal abgewendet. Den ganzen Tag über sind kaum neue Flüchtlinge an Italiens Küsten angekommen. Vereinzelte Boote landeten auf der Insel Pantelleria, in Ragusa auf Sizilien und in Lecce im Süden des Festlands. Aber der Massenansturm, wie noch gestern, ist ausgeblieben. Laut UNHCR kontrolliert inzwischen die Polizei den Hafen in Tunesien, von dem aus die meisten Boote gestartet sind. Auch auf Lampedusa selbst sind die meisten Flüchtlinge inzwischen versorgt. Rund 2100 Menschen sind im wiedereröffneten Aufnahmelager untergekommen. Das ist eigentlich nur für 850 bis 2000 Menschen ausgelegt und damit völlig überfüllt. Aber die Menschen haben zumindest ein Dach über dem Kopf. Trotz der leichten Entspannung fürchten viele, dass das erst der Anfang einer noch größeren Flüchtlingswelle ist. Christopher Hein vom italienischen Flüchtlingsrat.
Die EU hat in den letzten 20 Jahren daran gearbeitet, eine Mauer um Europa herum aufzurichten. Jetzt ist in dieser Mauer eine Bresche und es ist ziemlich klar, dass Menschen versuchen, über diese Bresche dann nach Europa reinzukommen. Und das betrifft möglicherweise nicht nur Tunesier, sondern auch Flüchtlinge und Migranten aus dem Subsahara-Afrika, die in nordafrikanischen Ländern keinen wirklichen Rechtsschutz und keine Überlebensmöglichkeit haben.
Er rät deshalb dringend, sich eine langfristige Strategie zu überlegen, falls noch mehr Menschen kommen. Denn dann wird es eng. Schon jetzt sind die Aufnahmelager auch auf dem italienischen Festland überfüllt. Und es wird noch lange dauern, bis man für jeden einzelnen Flüchtling feststellen kann, ob er berechtigt ist, zu bleiben. Denn derzeit haben die Hilfsorganisationen andere Sorgen. Federico Fossi vom UNHCR.
Diciamo che in questo momento è talmente convulsa la situazione che
im Moment ist die Situation sehr verworren. Die nächsten Schritte können erst in den nächsten Tagen entschieden werden. Im Moment ist es wichtig, die erste Betreuung zu organisieren und sicherzustellen, dass die Menschen Essen bekommen und gut untergebracht sind im Auffanglager. Außenminister Frattini will mit der Übergangsregierung in Tunis eine Zusammenarbeit erreichen. Bislang habe man sehr effizient zusammengearbeitet bei der Kontrolle der Küsten. Das wolle er wieder aufnehmen, sagte er vor seiner Abreise zum Treffen mit Ministerpräsident Ghannouchi. Innenminister Maroni streitet sich derweil mit der EU. Er kritisierte, die Europäische Union lasse Italien mit dem Flüchtlingsproblem allein. Maroni rief die EU deshalb dazu auf, sofort eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Ich habe mit dem Europäischen Parlamentsabgeordneten Mario Mauro gesprochen, der eine Eilsitzung des Europarats, der Staatsoberhäupter und Regierungschefs beantragt hat. Ich halte das für richtig, weil wir im Maghreb gerade so etwas wie den Fall der Berliner Mauer erleben. Es ist das neue 1989.
Das ist die italienische Sicht auf die Flüchtlinge. Deren Geschichte aus tunesischer Sicht erzählt nun Hendrik Burs.
Ein paar bunt bemalte Boote schaukeln im Hafen von Sazis. Tunesiens östlichste Großstadt liegt zwischen der Insel Djerba und der Grenze zu Libyen. Hier im äußersten Winkel des Landes sind die Grenzkontrollen besonders löchrig in diesen Tagen. Für den Großteil der Flüchtlinge begann die Reise hier. Dieser junge Mann hat es am Wochenende versucht, aber er schipperte in eine Katastrophe hinein.
Wir fuhren auf dem offenen Meer. Es war 9 Uhr abends und stockfinster. Man hatte uns gesagt, vor der Küste sei ein anderes, größeres Boot, in das wir umsteigen sollen.
Flüchtlinge wie er zahlen viel Geld für eine solche illegale Überfahrt. Die kleinen Schaluppen, normalerweise mit Platz für 4 Personen, hatten bis zu 12 Menschen an Bord.
Unser kleines Boot ist plötzlich in zwei Teile zerbrochen. Wir sind alle ins Meer gefallen. Keiner wusste, wo die anderen hintreiben. In der Dunkelheit konnten wir uns nicht mehr sehen. 2 Stunden lang war ich im Wasser. Wir haben laut um Hilfe geschrien.
Für 2 andere Flüchtlinge kommt jede Hilfe zu spät. Sie ertrinken, nur wenige Kilometer von der tunesischen Küste entfernt. Als die Rettungskräfte eintreffen, bringen sie die übrigen ins Krankenhaus von Sazis. Nach einer Nacht auf der Intensivstation kann der junge Mann wieder lächeln. Er hat den schrecklich gescheiterten Fluchtversuch überlebt. Eine Wiedergeburt, sagt er und richtet einen Appell an seine Landsleute.
Selbst wenn ihr keine Arbeit habt, haut nicht aufs Meer ab. Ich rate euch, bleibt zu Hause, seid geduldig. Das ist allemal besser, als abzusaufen.
In Sazis hat die tunesische Regierung mittlerweile Soldaten und mehr Grenzpolizisten am Hafen stationiert. Außerdem legen, zumindest im Augenblick, keine weiteren Boote mehr ab, weil das Meer zu stürmisch ist. Die Tunesier, die es dagegen geschafft haben und auf der Insel Lampedusa europäischen Boden betreten haben, sind glücklich, auch ohne Aufenthaltsgenehmigung.
Wie ich das mit den Papieren regeln werde? Vielleicht eine Französin heiraten oder Arbeit suchen.
Indessen streiten sich Tunesien und Italien darüber, ob italienische Polizisten Amtshilfe leisten und den tunesischen Kollegen aushelfen sollen. Für die Menschen in Tunesien ist aber vor allem eines wichtig, ob sie ihre ganz persönlichen Perspektiven auf der Süd- oder der Nordseite des Mittelmeeres für günstiger einschätzen.
Dass die Menschen aus Tunesien fliehen, das ist nicht das, was die Europäer nach der Revolution und der Vertreibung des Diktators Ben Ali erwartet hatten. Das wurde heute auch deutlich in den Berliner Reaktionen auf den Flüchtlingsansturm. Georg Schwarte fasst sie zusammen.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die tunesischen Bootsflüchtlinge heute aufgerufen, in ihr Heimatland zurückzukehren, um dort ein anderes Tunesien aufbauen zu helfen. Kanzlerin Merkel wiederum war in der Flüchtlingsfrage heute eher pragmatisch.
Was die Flüchtlinge anbelangt, die jetzt über Lampedusa auch nach Europa wollen, dazu möchte ich sagen, dass natürlich nicht alle Menschen, die in Tunesien jetzt nicht sein wollen, nach Europa kommen können, sondern wir müssen miteinander sprechen, wie wir auch die rechtsstaatliche Situation in Tunesien wieder stärken können, ob Europa dabei helfen kann.
Ziel Deutschlands, so die Kanzlerin, wie zuvor auch Außenminister Westerwelle heute in Berlin, müsse es sein, die Lebensumstände der Bevölkerung in Tunesien selbst zu verbessern.
Die Ursachen zu bekämpfen, nämlich die Perspektivlosigkeit, ist eine bessere Antwort auf solche Flüchtlingsströme, als ausschließlich nach entsprechenden Grenzreaktionen zu fragen, die notwendig sind, aber die nicht die Lösung des Problems sind, sondern allenfalls Symptome einer Entwicklung in den Griff bekommen können.
Forderungen nach dem Einsatz von EU-Truppen oder Polizeieinheiten in Tunesien zur dortigen Grenzsicherung erteilte Westerwelle eine klare Absage. Dadurch, die tunesische Souveränität in Frage zu stellen, könne dort nur falsch verstanden werden, so der deutsche Außenminister, der heute erneut betonte, Deutschland stehe in Tunesien, Ägypten, aber auch in Algerien an der Seite derjenigen, die sich für mehr Demokratie einsetzten.
Die EU-Außenbeauftragte Ashton hatte ihre Reise nach Tunis auch geplant, um mit der Übergangsregierung über EU-Hilfe für den demokratischen Wandel zu sprechen. Nun wird sie natürlich mit ihren Gastgebern auch das Flüchtlingsproblem besprechen. In Brüssel reagierte unterdessen die EU-Kommission auf die italienische Forderung nach Unterstützung. Von dort Katrin Brandt.
Italien steht unter außergewöhnlichem Druck. Dessen ist sich auch Cecilia Malmström bewusst. Nach geltendem Recht muss das Land, in dem Flüchtlinge als erstes den Boden der EU betreten, die Menschen auch aufnehmen. Seit Beginn des tunesischen Umsturzes haben das Tausende von Menschen auf der kleinen italienischen Insel Lampedusa getan. Angesichts dieses Andrangs bietet EU-Kommissarin Malmström deshalb ihre Hilfe an. Doch obwohl in Italien wiederholt beklagt wurde, das Land werde mit dem Problem allein gelassen, hat es noch keine offizielle Bitte um Unterstützung gegeben, hieß es heute in Brüssel. Möglich wäre es zum Beispiel, zur Verstärkung europäische Grenzschützer nach Lampedusa zu schicken. Ähnliches hatte die EU veranlasst, als es vor einigen Wochen an der griechisch-türkischen Grenze Probleme mit illegaler Einwanderung gegeben hatte. Allerdings machte die EU-Kommission heute auch klar, was nicht geht. Von der Idee, europäische Polizisten nach Tunesien zu senden, um dort im Land die Flüchtlinge zu stoppen, hält sie nichts.
Die Flüchtlingspolitik Italiens und der Europäischen Union, dazu nun auch der Kommentar von Stefan Tröntle aus Rom.
Italiens Innenminister Maroni gehört der Lega Nord an, der rechtspopulistischen Partei, deren Vorsitzender Bossi vor ein paar Jahren gefordert hat, man möge doch auf die Flüchtlingsboote schießen. Maroni selbst hat noch vor 2 Jahren gesagt, man müsse zu Flüchtlingen, Zitat, böse sein. Italien hat Libyen 2009 6 Schnellboote geschenkt und ein Abkommen mit dem Gaddafi-Regime getroffen. Seitdem werden Bootsflüchtlinge oft schon auf hoher See abgefangen und zur Umkehr gezwungen, auch solche, die die Möglichkeit hätten, einen Asylantrag zu stellen. Die Zahlen gingen seitdem drastisch zurück. Die wenigen Flüchtlinge, die es noch übers Meer schafften, wurden sofort weiterverlegt. Das früher meist übervolle zentrale Erstaufnahmelager von Lampedusa ließ die Regierung fast 2 Jahre bewusst leer stehen. Motto: Schaut her, wir haben das Flüchtlingsproblem gelöst. Nun, das hat die italienische Regierung definitiv nicht getan. Denn auch mit Tunesien gab es ein ähnliches Abkommen. Asylanträge von Tunesiern wurden in der Regel abgelehnt. Bootsflüchtlinge von dort wurden per Massentransport zurückgebracht. Was von solchen Abkommen zu halten ist, kann man derzeit erkennen. Der Migrationsdruck ist nämlich weiterhin da. Man muss sich wirklich überlegen, wie verzweifelt jemand sein muss, bevor er beschließt, sein eigenes Land zu verlassen, sich in Lebensgefahr zu bringen, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Und das nur wegen der Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder einfach, um das nackte Überleben zu sichern. Viele weitere Wackelkandidaten gibt es momentan in Nordafrika. Man muss sich nur mal ausmalen, was demnächst in Ägypten passieren könnte. Das Land lebt vom Suezkanal und vom Tourismus, sonst gibt es nicht viel. Touristen werden auf absehbare Zeit keine mehr kommen, viele Hotels werden schließen, die Angestellten werden ihre Arbeit verlieren. Was werden sie wohl tun, um überleben zu können? Was passiert, falls es in Libyen einen Putsch gegen Oberst Gaddafi gibt? Natürlich, Grenzkontrollen sind notwendig, aber gelöst wird das Problem so nicht. Kurzfristig kann man es nämlich überhaupt nicht lösen. Und daher ist es notwendig, dass sich Europa endlich einmal wie ein Staatenbund verhält und schnelle, einvernehmliche Entscheidungen trifft. Und zwar nicht nur über eine neue Frontex-Mission, die uns mit welch fragwürdigen Mitteln auch immer weiter vom armen Süden abschotten soll, sondern über eine gemeinsame Einwanderungspolitik zum Beispiel, mit festen Quoten und Green Cards wie in den USA, mit kurzfristigen Arbeitserlaubnissen, auf Zeit. Fehlen nicht in Deutschland jedes Jahr massenweise Erntehelfer? Gehen uns nicht im Pflegebereich die Zivildienstler verloren? Gleichzeitig muss man die Problemländer unterstützen, die Wirtschaft dort aufbauen, den Menschen dort Hilfe zur Selbsthilfe leisten, damit sich ihre Lage verbessert. Und Dublin-Abkommen hin oder her, die Flüchtlinge, die Südeuropa erreichen, sollten auf alle EU-Länder verteilt werden. Man kann gegen Italiens Innenminister Maroni sagen, was man will, und das italienische Vorgehen als fremdenfeindlich kritisieren. In einem Punkt hat er leider recht. Die EU lässt Italien und die anderen Mittelmeerstaaten ziemlich im Regen stehen und hat die derzeit nicht gerade sehr ausländerfreundliche Politik des Landes dadurch mit verursacht. Das Problem ist nämlich wirklich kein italienisches. Es geht uns alle an.
Ein Kommentar von Stefan Tröndle. Demonstranten auf den Straßen ägyptischer Städte. Nein, diesmal ging es nicht um die Revolution, nicht um die große Politik, sondern um Arbeitsbedingungen und um Geld, fast wie in jeder Demokratie. Soweit ist es in Ägypten noch lange nicht, aber am Tag 3 nach dem Rücktritt von Präsident Mubarak kehrt allmählich wieder so etwas wie Normalität ein im ägyptischen Alltag. Aus Kairo berichtet Hans-Michael Ehl.
Es ist der Versuch, die eigene Ehre zu retten. Einige hundert Polizisten ziehen vom Innenministerium vor das Staatsfernsehen. Das Volk will die Hinrichtung von El-Adli, rufen sie. Gemeint ist Ex-Innenminister Habib El-Adli. Auf seinen Befehl hin sollen sich die Polizisten während der Proteste gegen das Mubarak-Regime von ihren Posten zurückgezogen haben und so verantwortlich sein für Plünderungen und Gewalt. Aber die Polizisten sehen das anders. Wir sind nicht weggelaufen. El-Adli hat uns verkauft, rufen sie. El-Adli steht inzwischen unter Hausarrest, wie einige seiner Ministerkollegen aus der alten Mubarak-Regierung auch. Auf dem Platz der Befreiung fließt seit gestern wieder der übliche Verkehr. An einer Verkehrsinsel ist es etwas ruhiger. Einige Dutzend Menschen stehen vor großen Plakaten. Es sind die Porträts der Helden der ägyptischen Revolution. Jemand hat Fotos der jungen Männer und Frauen aufgestellt, die während des Angriffs der Pro-Mubarak-Schläger auf die Demonstranten getötet wurden. Jemand hat Blumen dazugelegt. In all dem Trubel des Verkehrs eine Insel des Gedenkens und der Trauer. Als der Zug der Polizisten vorbeikommt, wird es unruhig und laut. Lügner seien sie, meint diese Frau. Ihr habt doch unsere Kinder erschossen, gezielt erschossen. Dass nicht die Polizisten, sondern Sondereinheiten für die Gewalt verantwortlich sein sollen, interessiert die Menschen nicht. Während hier diskutiert wird, verspricht die Demokratiebewegung, dass ihre Helden nicht umsonst gestorben sind. Gigi Ibrahim war bei den Demonstrationen dabei. Sie will vom Militär, das jetzt den Übergang gestalten soll, konkrete Schritte sehen, die den Forderungen der Demonstranten entsprechen. Everybody is watching the army closely. Jeder beobachtet das Militär genau, um zu sehen, wie es diesen Prozess gestaltet, damit die Forderungen des Volkes erfüllt werden. Bis jetzt ist die alte Regierung weiter im Amt und die, die zur Verantwortung gezogen werden sollen, laufen noch frei herum. Aber letztendlich wollen wir freie Wahlen und das Volk soll entscheiden, wer es regiert. Nach der Auflösung des Parlaments und der Aussetzung der Verfassung will die Demokratiebewegung jetzt vor allem endlich sehen, dass die alten Köpfe des Mubarak-Regimes abtreten. Ali Abdel Fattah, der als Internetaktivist schon lange für mehr Meinungsfreiheit und gegen das Mubarak-Regime kämpft, sieht das Land in einem kreativen demokratischen Prozess. Einige Oppositionspolitiker haben zwar schon ihren Hut in den Ring geworfen, um bei möglichen Wahlen anzutreten. Ella hofft dagegen auf so etwas wie eine Organisation von der Basis her. Worauf wir alle warten, sind nicht irgendwelche politischen Führer, sondern wir wollen einen politischen Prozess anregen, damit die Menschen sich frei organisieren können, damit sie ihre eigenen Anführer finden können und ihre politischen Wünsche äußern können. Um diesen Prozess zu gewährleisten, will die Demokratiebewegung bald eine eigene politische Partei gründen. Die Zeit für diesen Prozess ist knapp bemessen, denn in spätestens 6 Monaten sollen freie und demokratische Wahlen abgehalten werden.
Aus Kairo berichtete Hans-Michael Ehl. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.46 Uhr. Die Pflegeversicherung so umzugestalten, dass sie auch in einer älter werdenden Gesellschaft mit immer mehr Pflegebedürftigen ihre Aufgabe erfüllen kann, das ist eine der Aufgaben, die sich die schwarz-gelbe Regierungskoalition vorgenommen hat. Bevor er Vorschläge vorlegt, wie das passieren soll, will Gesundheitsminister Rösler die Betroffenen anhören. Heute hatte er zur zweiten Gesprächsrunde geladen. Aus Berlin berichtet Peter Mücke.
Das Jahr der Pflege hat Bundesgesundheitsminister Rösler ausgerufen. Und bei seinen sogenannten Pflegedialogen trifft er die, die vom Fach sind. Im Dezember waren das die professionellen Pflegekräfte. Heute waren die pflegenden Angehörigen dran.
Es ist, wenn Sie so wollen, ein Rund-um-die-Uhr-Job. Teilweise mussten Angehörige auch ihr tatsächliches Berufsleben dann aufgeben, um voll für ihre Verwandten oder Freunde dann selber da zu sein.
Bereits heute leben in Deutschland fast 2,4 Millionen anerkannte Pflegebedürftige. Der Sozialverband VdK geht von 4 Millionen Pflegebedürftigen aus. Die Hälfte bis 2/3 davon werden zu Hause betreut. Eine enorme Belastung für die pflegenden Verwandten oder Freunde.
Wir haben konkret vorgeschlagen, uns für gemeinsame Entlastung durch Rehabilitationsmaßnahmen, also für Kuren, für Angehörige einzusetzen. Und zwar nicht nur für die Angehörigen, sondern in enger, auch räumlicher Nähe zu ihren tatsächlich zu pflegenden Angehörigen.
Vorbild sind Mutter-Kind-Kuren. Die bereits existierende Kurzzeitpflege, bei der zu Pflegende für einige Zeit in ein heimgebracht werden, wird eher selten nachgefragt. Die Angehörigen misstrauen häufig der Betreuung dort. Viel zu wenig beachtet wird nach Ansicht der Teilnehmer auch die psychische Belastung von Pflegenden.
Hier war der dringende Wunsch, dass man zur seelischen Entlastung kommt. Wir haben Modellprojekte im Rahmen unseres Leuchtturmprojektes Demenz gehabt, wie man Notfalltelefonansprechseelsorge hatte, auch psychotherapeutische Beratung über das Telefon.
Ein drittes Ergebnis des heutigen Treffens: Pflegezeiten sollen stärker bei der Rente berücksichtigt werden.
Und wenn es eine gesellschaftliche Auffassung ist, dass wir gerade eben die Pflege wollen, ambulant vor stationär, also im heimischen Umfeld, dann muss man eben mehr dafür, als das bisher der Fall ist. Ich will aber auch fairerweise dazu sagen, die Zuständigkeit liegt da ausdrücklich nicht alleine bei mir, sondern eben bei Frau von der Leyen. Aber der Wunsch ist auch hier nochmal vorgetragen worden.
Alle drei Vorschläge haben eines gemeinsam: Sie kosten Geld. Und darüber will Minister Rösler lieber nicht reden. Allein die angestrebte Neudefinition des Pflegebegriffs, weg von der Minutenpflege, wird Millionen kosten. Doch der Pflegekritiker Klaus Fussek warnt vor einer Kostendebatte.
Das kann nicht eine Frage von Finanzierung sein. Das ist eine Frage der Prioritäten in diesem Lande. Die wichtigsten Menschen in unserem Land sind Kinder und Senioren. Wir können ja nicht sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, solange sie nicht zu viel kostet.
Wo das Geld herkommen soll, wird Rösler erst im Frühsommer beantworten, wenn die Landtagswahlen über die Bühne sind. In der Diskussion stehen eine Erhöhung des Beitragssatzes für die Pflegeversicherung und ein pauschaler Zusatzbeitrag. Eines ist klar, es wird teurer werden für die Versicherten. Ein Gesetzentwurf soll vor der Sommerpause vorgelegt werden.
Die Hartz-IV-Empfänger sollen mehr Geld bekommen, 5 Euro und was noch? Der öffentliche Streit um die neue Hartz-IV-Regelung ging am Wochenende weiter, obwohl die Kontrahenten aus Regierung und Opposition doch einhellig sich dazu bekannt hatten, dass sie im Interesse der Hartz-IV-Empfänger schnell eine Einigung wollten. Doch nun, mit dem Beginn der neuen Woche, haben offenbar die Pragmatiker die Fäden in die Hand genommen und begonnen, an einem Kompromiss zu arbeiten. Aus Berlin, Anja Günther.
Diesmal wollen Bund und Länder alles besser machen. Hartz-IV-Vorgespräche laufen bereits in kleinem Kreis, nicht öffentlich und informell, wie es ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums ausdrückte. Die Verhandlungen gehen morgen weiter. Regierungssprecher Steffen Seibert machte klar, dass eine schnelle Lösung angestrebt wird.
Sinnvoll ist, dass die Verhandlungen jetzt nicht wieder überfrachtet werden. Das war sicherlich eines der Probleme der letzten Woche.
Knackpunkt bei der Kompromisssuche ist weiterhin der Plan der schwarz-gelben Bundesregierung, den Hartz-IV-Regelsatz um 5 auf 364 Euro zu erhöhen, was SPD und Grünen nicht reicht. Hannelore Kraft, NRW-Regierungschefin und amtierende Bundesratspräsidentin, ist aber zuversichtlich, dass alles noch zu einem guten Ende kommt.
Es geht eben nicht nur um 5 Euro, sondern es geht um das Bildungspaket. Und es geht auch um die Frage, wie werden die Kommunen finanziert? Wie kriegen wir den Regelsatz verfassungsfester? Alles das sind Fragen, die da eine Rolle spielen. Die muss man auch alle berücksichtigen.
Geht es nach den Ministerpräsidenten, sollen die Verhandlungen nicht mehr von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, CDU, und Manuela Schwesig, SPD, geleitet werden. Die Länderchefs wollen die Sache selbst in die Hand nehmen. Wie am vergangenen Freitag, als sie sich darauf verständigten, ein neues Vermittlungsverfahren zu starten. Und Schwarz-Gelb damit eine Abstimmungsniederlage im Bundesrat erspart blieb. In den neuen Verhandlungen hofft Grünen-Chef Cem Özdemir auf neue Spielräume.
Ich glaube, die Menschen zu Recht erwarten von der Politik, dass die alles dafür tun, damit es zu einer praktischen Verbesserung kommt. Das heißt aber auch, dass nicht im Vorfeld Tabus errichtet werden, sondern es muss dann eben auch offen alles auf den Tisch kommen.
Die FDP schlägt vor, das strittige Thema Zeitarbeit bei den Verhandlungen auszuklammern. FDP-Generalsekretär Christian Lindner bekräftigte zudem den Vorschlag, den höheren Hartz-IV-Regelsatz schon jetzt rückwirkend zum 1. Januar auszuzahlen. Einigung hin oder her. Die Bundesagentur für Arbeit mahnte Klarheit noch in dieser Woche an.
Es war kein einfacher Gang für Bundesumweltminister Röttgen. Vor dem Kreistag von Lüchow-Dannenberg suchte er den Dialog mit den Atomkraftgegnern. Aber reden wollten nur seine Parteifreunde von der CDU. Die anderen Parteien und Gruppierungen im Kreistag glauben nicht mehr an den offenen Dialog mit der Bundesregierung über die Erkundung des Salzstocks-Gorleben für ein atomares Endlager. So wenig wie die Bürger, die Röttgen vor der Tür des Kreistags empfingen.
Etwa 500 Demonstranten, dazu 80 Traktoren der bäuerlichen Notgemeinschaft, waren zu Röttgens Auftritt nach Hitzacker gekommen. Gut 2 Stunden nahm sich Röttgen Zeit, im Kreistag sein Dialogkonzept vorzustellen.
Jede Standortfindung muss in ihrer Untersuchungsphase völlig ergebnisoffen sein. Und ich möchte hier als Bundesumweltminister eine Erklärung abgeben, die darin besteht, dass ich die Ergebnisoffenheit der Erkundung garantiere. Ich hafte für die Ergebnisoffenheit, meine Damen und Herren.
Kreistagsmitglieder und Publikum im Saal bekamen dann noch zu hören, dass verschiedene Gremien eingerichtet werden sollen, den Erkundungsprozess zu begleiten. In diesen Gremien soll die Hälfte der Mitglieder aus der Region Lüchow-Dannenberg kommen. Dialog auch in schwierigen Situationen, für Röttgen eine demokratische Lebensform.
Ich sage Ihnen, geben Sie Gorleben auf. Vielen Dank.
Der Minister ließ sich nicht beirren, versuchte es vor den zahlreichen Gorleben-Gegnern mit einer Umformulierung.
Die Erkundung zielt darauf ab, die Nichteignung zu ermitteln. Denn wenn die Nichteignung feststeht, dann ist das Thema erledigt.
Doch die Meinung der Demonstranten im Saal und vor dem Gebäude hat Röttgen damit nicht mehr ändern können.
Gelogen. Mehr sage ich dazu nicht. Einfach gelogen.
Jetzt, nachdem alles entschieden ist, mit Laufzeitverlängerungen, mit allen anderen Dingen, die da zusammenhängen, denke ich, ist dieses Dialogangebot einfach ein Witz.
Alle Kreistagsfraktionen mit Ausnahme der CDU fordern, die Endlagersuche neu zu beginnen und dabei auf den Standort Gorleben zu verzichten. Die CDU war bereits mit einem Antrag gescheitert, bereits für die laufende Weitererkundung einen finanziellen Ausgleich zu erhalten.
Ein Beitrag von Carsten Schulz. Mit dem Angebot, die finanzielle Not der Kommunen zu lindern, hatte die Bundesregierung in der ersten Runde der Hartz-IV-Vermittlung versucht, eine Mehrheit für ihren Vorschlag im Bundesrat zu bekommen, vergeblich. Allerdings werden die Bundesländer wohl darauf achten, dass dieses Angebot auch Teil des noch zu findenden Hartz-IV-Kompromisses ist. Denn wie dringend die Kommunen das Geld brauchen, das wurde heute deutlich bei der finanziellen Bilanz des Deutschen Städtetages für 2010. Arne Meyer aus Berlin.
Während Bundesregierung, Konjunkturforscher und Konzerne die tiefe Wirtschaftskrise für beendet erklärt haben, stecken Deutschlands Städte und Kommunen noch mittendrin. Der Deutsche Städtetag hat in Berlin aktuelle Zahlen über deren Finanzlage veröffentlicht und die sieht dramatisch aus.
2010 ist ein finanziell schwarzes Jahr für die Kommunen gewesen,
sagte Städtetagspräsidentin Petra Roth, die Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main. So ist das Defizit von Städten und Gemeinden im vergangenen Jahr, also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, auf fast 10 Milliarden Euro gestiegen.
Mitten noch in der Finanzkrise, die bei den Kommunen immer noch vorhanden ist, haben wir das höchste Defizit aller Zeiten in der Geschichte der Bundesrepublik,
betonte Roth. Und die Aussichten für das laufende Jahr sind ebenfalls alles andere als ermutigend. 2011 rechnet der Städtetag mit einem ähnlich hohen Minus. Einer der Hauptgründe, die seit Jahren wachsenden Sozialausgaben für die Kommunen. Problematisch auch, die Summe der Kassenkredite ist weiter gestiegen auf 40,5 Milliarden Euro. Geld, das sich die Rathäuser in der Republik besorgen müssen, um ihre laufenden Aufgaben finanzieren zu können. Das zeigt, eine große Zahl von Kommunen besitzt keinerlei Einsparmöglichkeiten mehr und lebt schlichtweg auf Pump, ergänzte Petra Roth. Eindringlich forderte der Städtetag Bund und Länder auf, sich jetzt schnell bei den Gesprächen über eine Hartz-IV-Reform zu einigen. In diesem Zusammenhang sei immerhin für die Kommunen aus finanzieller Sicht ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Das Angebot der Verhandlungspartner, dass der Bund die noch bei den Kommunen liegenden Kosten für die Grundsicherung im Alter übernehmen will. Zuletzt ein Batzen von 4 Milliarden Euro jährlich.
In den Vereinigten Staaten geht es naturgemäß um größere Summen. Einen Fehlbetrag von mehr als 1,6 Billionen Dollar erwartet die Regierung in Washington im laufenden Haushaltsjahr. Mit seinem heute vorgelegten Haushaltsentwurf für 2012 will Präsident Obama das steigende Staatsdefizit der USA zumindest unter Kontrolle bringen. Aus Washington Rüdiger Paulert.
Präsident Obama will das amerikanische Haushaltsdefizit in den nächsten 10 Jahren um 1.100 Milliarden Dollar reduzieren. So sieht es sein Entwurf für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr vor. Zum größeren Teil will Obama dies durch Ausgabenkürzungen erreichen, zum kleineren Teil durch höhere Steuern. Gekürzt werden sollen beispielsweise der Militäretat und der Etat für die ärztliche Versorgung armer US-Bürger. Die Bildungsausgaben sollen dagegen aufgestockt werden. Die Republikaner haben bereits erklärt, dass ihnen die Kürzungen nicht weit genug gehen. Da sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, wird Obama mit ihnen Kompromisse schließen müssen. Dies gilt auch für das laufende Haushaltsjahr, in dem das Rekorddefizit nach gegenwärtigen Schätzungen 1.650 Milliarden Dollar erreichen wird. Fast jeder zweite Dollar, den die US-Regierung in Washington in diesem Jahr ausgibt, ist auf Pump. Da bisher noch ein Übergangshaushalt gilt, wollen die Republikaner auch die laufenden Ausgaben um mindestens 60 Milliarden Dollar kürzen.
Und noch eine Nachricht aus der Fußball-Bundesliga. Lucien Favre ist neuer Trainer beim Tabellenletzten der Bundesliga, nämlich Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer soll den fünfmaligen deutschen Meister vor dem Abstieg in die zweite Liga bewahren. Am Nachmittag wurde Favre offiziell vorgestellt, aus Mönchengladbach Uli Schäfer.
Seit September 2009 war Lucien Favre arbeitslos, seit dem Rauswurf bei Hertha BSC Berlin. Er hat sich Spiele angeguckt und Sprachkurse belegt und jetzt ist er wieder da in der Fußball-Bundesliga und er freut sich.
Es ist für mich wieder ein Traum, wieder in Bundesliga zu arbeiten und Gladbach ist ein fantastischer Verein.
Lucien Favre hat in Mönchengladbach einen Vertrag bis 2013 bekommen und einen schweren Auftrag. Er soll die Borussia vor dem Abstieg retten. 7 Punkte hat Gladbach schon Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Aber Lucien Favre ist optimistisch.
Ich bin überzeugt, dass wir noch eine Chance haben, in die Bundesliga zu bleiben. Es sind noch 12 Spiele, 36 Punkte und es kann schnell gehen im Fußball. Und wir müssen überzeugt sein, dass wir eine Chance haben.
Morgen leitet er bereits das erste Training und am Sonntag feiert er seine Premiere als Borussentrainer im Heimspiel gegen den FC Schalke 04.
Soweit die aktuellen Informationen im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.